Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es ist fast schon ein Ritual. In der ARD gibt es den Deutschlandtrend, alle zwei Wochen in der Regel. Im ZDF monatlich das Politbarometer. Umfragen, die ernst genommen, die politisch diskutiert werden. Und da gibt es noch viele mehr. Manchmal können die Demoskope auch dramatisch falsch liegen. Beispiele, die erste Trump-Wahl in den USA, der Brexit oder das angebliche Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt. Weil Umfragen nach wie vor so eine große Bedeutung in öffentlichen Debatten haben, jetzt hier dazu in Aus Kultur und Sozialwissenschaften ein, ich sag mal, grundlegender Rundumschlag. Woran liegt das? Warum ist dieses Wissen darüber so wichtig? Ein großes Stichwort schon mal vorneweg. Was hat es mit der sozialen Erwünschtheit auf sich? Und warum sollten das eigentlich alle, die sich maßgeblich an Debatten über Umfragen beteiligen, wissen und berücksichtigen? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Und vielleicht erst einmal ganz grundlegend zu Beginn, worauf kommt es denn an, wenn man per Umfrage einen wirklichen Einblick bekommen möchte, etwa zur Stimmung in der Gesellschaft?
Also erstmal muss jede Umfrage repräsentativ sein, ein gutes Spiegelbild der Bevölkerung, was das Alter betrifft, Geschlecht, Wohnort, Schulbildung, Einkommen, das alles. Teilweise werden ja noch immer Telefonumfragen an Festnetzanschlüssen gemacht, da verliert man dann zum Beispiel die Jüngeren, die haben ja nur ein Smartphone. Bei Internetumfragen fallen die Älteren tendenziell unter den Tisch. Das wäre dann beides nicht mehr repräsentativ, was dann die Altersstruktur betrifft.
Und Frage ja auch wichtig vielleicht, wollen überhaupt alle bei sowas mitmachen dann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass immer weniger Leute bei Umfragen mitmachen. Ich selbst lege da auch schnell auf, weil ich denke, Zeitverschwendung. Und Personen vom politischen Rand, die sagen manchmal, da fragt doch in Anführungszeichen das System. Die werden tendenziell dann weniger abgebildet und auch das verfälscht die Umfragen. Und weil Umfragen nicht beliebig groß sein können, bleibt eben auch immer eine Restunsicherheit.
Also insgesamt schon mal eine große Hürde, überhaupt eine gute Auswahl zu bekommen, und mit kleineren Fehlern müssen wir leben. Aber dann, und das ist jetzt quasi die Gretchenfrage und das, auf das wir hier jetzt vor allem schauen wollen, sagen die Menschen in Umfragen überhaupt die Wahrheit?
Das kommt auf die Frage an. Wenn man fragt, sind Sie Alkoholiker? Haben Sie schon mal Steuern hinterzogen? Wählen Sie AfD? Haben Sie sich gegen Corona impfen lassen? Dann gibt es große Verzerrungen. Und das hat mir der Soziologe Felix Wolter von der Universität Konstanz gesagt.
Wenn Sie also eine Umfrage machen zu irgendwelchen Einstellungen, ja, dann sagen die Leute da in der Regel auch die Wahrheit. Aber ich sage mal, wenn ich das so ausdrücken darf, sobald es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll geht, ja, zum Beispiel Themen wie Kriminalität oder Wahlteilnahme oder welche Partei man wählt. Genau das sind ja die spannenden Themen, die uns in den Sozialwissenschaften und auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte besonders interessieren.
Genau dann wird also oft geschummelt. Die Psychologen sprechen hier von diesem Begriff der sozialen Erwünschtheit, von denen du schon gesprochen hast. Alle Menschen streben nach Anerkennung und deshalb sind sie zögerlich, etwas preiszugeben, was vielleicht nicht den sozialen Normen entspricht. Und dieser Effekt ist am größten, wenn man direkt von Angesicht zu Angesicht befragt wird. Beim Telefongespräch fällt es schon weniger ins Gewicht und bei anonymisierten Befragungen im Internet tatsächlich kaum noch, einfach weil man sich unbeobachtet fühlt.
Wie groß ist denn dieser Effekt? Also wie sehr können Umfragen dadurch verzerrt sein?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu erforschen, weil man weiß ja gar nicht, was ist denn das wirkliche Meinungsspektrum in der Bevölkerung oder wie verhalten sie sich tatsächlich. An der Uni Konstanz wurde in mehreren Studien versucht, das mit einem Trick herauszufinden. Und zwar hat man die Befragten nicht gezwungen, ihre Meinung ganz direkt preiszugeben. Sie konnten die sozusagen verstecken. Dazu beantworten die Leute mehrere unproblematische Fragen, wie: Waren Sie heute beim Friseur? Und ein Teil bekommt da die kritische Frage dazu. Der Clou: Es muss nicht bei jeder Frage ein Kreuzchen gemacht werden, sondern man sagt nur insgesamt, wie oft habe ich mit Ja, wie oft habe ich mit Nein geantwortet. Und über den Vergleich der Gruppen schätzen die Demoskopen dann das Ausmaß der sozialen Erwünschtheit.
Während dem Flüchtlingszustrom damals 2015/16, da haben wir zu Einstellungen gegenüber geflüchteten Menschen gefragt. Ja. Wenn man direkt fragt, sagen 10% der Leute, ja, ich fühle mich in meiner Stadt durch die Flüchtlinge gestört. Wenn man anonymisiert fragt, verdreifacht sich dieser Anteil. 30% sagen, ja, ich fühle mich gestört.
Also hier hat der Effekt der sozialen Erwünschtheit einen großen Einfluss auf das Umfrageergebnis gehabt. Dreimal mehr Personen hatten Probleme mit der Flüchtlingswelle, als man bei einer einfachen Umfrage erwarten würde. Auch bei den Fragen nach den Corona-Impfungen gab es solche Unterschiede. In normalen Umfragen hatten im Herbst 2021 85% angegeben, ich bin schon mindestens einmal geimpft. Mit diesen aufwendigeren Methoden lag der Wert dann nur noch bei 75%. Also auch hier verzerrt der Effekt der sozialen Erwünschtheit die Umfrageergebnisse.
Jetzt können wir aber sagen, dass alles, das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Also Psychologen kennen die soziale Erwünschtheit schon seit Jahrzehnten. Warum wird das bei so wichtigen Themen so oft nach wie vor nicht beachtet?
Na, das ist vor allem eine Geldfrage. Wenn ich eine repräsentative Umfrage in Deutschland machen will, brauche ich da mindestens 1000 Teilnehmende. Mit der Methode aus Konstanz müsste ich 3, 4, 5 Mal so viele Leute in der Umfrage haben, je nach konkreter Fragestellung. Das ist viel mehr Aufwand. Und es ist ja auch so, dass Umfragen immer wieder in Auftrag gegeben werden, weil man sich ein bestimmtes Ergebnis erhofft, das dann wieder als politisches Argument dienen soll. Und da ist die Motivation dann nicht so hoch, diesen zusätzlichen Aufwand zu treiben.
Was heißt das denn dann beim Umgang mit Umfragen und ja, eben in der öffentlichen Debatte darüber für alle, die da beteiligt sind?
Ja, vor allem muss man sich klar machen, dass Umfragen eher Stimmungsbilder sind als Prognosen für die Zukunft. Gerade bei den Wahlen haben es die Demoskopen wirklich schwer. Es gibt immer weniger Personen, die auf eine bestimmte Partei festgelegt sind. Viele entscheiden sich auch wirklich erst am Wahltag. Und damit wird die Realität, die die Umfragen erfassen wollen, selbst immer unschärfer. Gelegentlich tragen die Umfragen auch dazu bei, dass das Wahlergebnis dann wieder zu verändern. Bei der Bundestagswahl 2013, da lag die FDP scheinbar sicher über der 5%-Hürde und scheiterte dann doch, weil viele dachten, die brauchen meine Stimme ja gar nicht. Zu all diesen Unsicherheiten kommen dann noch Effekte wie die soziale Erwünschtheit dazu. Und deshalb sagt Umfragenforscher Felix Wolter, man sollte eine gesunde Skepsis bewahren, gerade wenn es um sensible Themen geht.
Da herrscht eben in der Öffentlichkeit und eben auch unter manchen Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft manchmal ein zu geringes Problembewusstsein, sage ich mal. Letzten Sommer, als diese Debatte lief um die vermeintlich unterschätzten Impfquoten des RKI, dort habe ich null Problembewusstsein gesehen. Ja? Also in dieser ganzen Debatte ist niemand, zumindest meines Wissens nach, in der Öffentlichkeit auf die Idee gekommen, Moment, die Umfragen könnten ja auch nicht stimmen, weil es das Problem soziale Erwünschtheit gibt.
Die harsche Kritik an den angeblich zu niedrigen Impfquoten des Robert-Koch-Instituts war also wohl gar nicht gerechtfertigt. Generell kann man sagen, bei Umfragen sollte man immer weniger auf ein einmaliges Ergebnis achten, mehr auf die stabilen Trends.
Ja, und wenn es denn mal einmalige Zahlen sind zu einem öffentlich diskutierten Thema, wo man sagt, ja, die sind jetzt vielleicht wichtig, dann wäre es ja vielleicht auch einfach schon mal ziemlich gut, bei diesen Themen dann daran zu denken, dass die Zahlen eben sehr, sehr wahrscheinlich in eine bestimmte Richtung verzerrt sind. Also, dass die Lage vielleicht zum Beispiel kritischer aussieht, als sie dort dargestellt wird. Eben weil die empirische Sozialforschung das schon lange, lange weiß, dass es diese Effekte gibt. Volkert Wildermuth, vielen, vielen Dank für diesen Überblick hier in Auskultur und Sozialwissenschaften, der letztlich ein Reminder ja auch für alle ist jetzt in diesen Debatten. Dankeschön.